Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Mein Glückwunsch, Eva Ruth Wemme, zu dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung. Sie sind ausgezeichnet worden für die Übersetzung von Gabriela Adames-Theanos Roman Verlorener Morgen. Sie haben sich gegen harte Konkurrenz durchgesetzt, gegen Susanne Lange, gegen Georg Escht, gegen Timiak Tanko und Katrin Uttendörfer. Mein Glückwunsch.
Dankeschön, vielen Dank.
Mein Name ist Jörg Plath und wir wollen auf Deutschlandfunk Kultur mit der Preisträgerin reden über das Übersetzen, über den Roman Verlorener Morgen von Gabriela Adames-Theanu und über das Seiltanzen. Wie waren die letzten Tage auf der Buchmesse und danach? Wie viele Gespräche, wie viele Fototermine hatten Sie ungefähr?
Ich weiß es nicht. Fototermine nicht so viele, zum Glück. Aber es waren schon ein paar Gespräche. Ich habe nebenbei auch gedolmetscht noch für Traduki. Das hat sich dann alles so überlappt und ist ineinander gelaufen. Es gab sogar verheerenderweise einen Radiotermin für das rumänische Radio, weil sich dort sehr viele auch mitgefreut haben für die Autorin, für die rumänische Literatur.
Ein Mitarbeiter vom Kulturministerium kam ja auch mit einem Rosenstrauß zu Ihnen. Im Unterschied zu den Preisträgern für Belletristik und Sachbücher, glaube ich, sind es bei Ihnen sicherlich weniger Termine, aber gleichwohl ist es sehr schön, dass Übersetzerinnen und Übersetzer ausgezeichnet werden mit so einem bekannten und wichtigen Preis, dass sie überhaupt geehrt werden. Wie wichtig ist das für Sie persönlich?
Es ist ja noch nicht so lange her und ich habe es noch nicht ganz realisiert, ob tatsächlich das in der dann irgendwelche Auswirkungen haben wird, ja. Oder gibt es jetzt 1000 Aufträge? Im Moment drehe ich Däumchen übersetzerisch. Aber natürlich ist das für mich ganz eine wirklich große Ehre, gerade mit der Konkurrenz. Das heißt, eigentlich betrachte ich es eher als Kollegium. Ja, Georg Escht ist ein guter Kollege und ich mag ihn sehr gerne. Und eigentlich dachte ich auch, er gewinnt ganz sicher diesen Preis und hat ihn auch auf jeden Fall verdient.
Sie sind ja auch Autorin. Sie haben einen Roman vorgelegt, Amalinka, im Verbrecher Verlag, gemeinsam mit Silvia Christina Stahn verfasst. Mhm. Es heißt im Klappentext hinten drauf, jedenfalls eine Gatscha und eine Romni, also eine Roma-Frau und eine
Nicht-Roma-Frau.
Eine Nicht-Roma-Frau. Genau. Also zwei aus verschiedenen Welten, jedenfalls, die miteinander befreundet sind und sich ihr Leben erzählen. Ein Roman aus dem Jahre 2018 über Freundschaft. Wie entstand der?
Also er entstand tatsächlich im echten Gespräch von mir und Christina Stan. Wir haben zusammen einen Garten und ursprünglich war sie meine Klientin. Ich bin ja auch als Kulturmittlerin tätig. Also sie ist auch eine Romni und begann mir ihr Leben zu erzählen. Und das war so spektakulär, was sie mir da erzählte, dass ich dachte, das ist ja schon ein Buch. Man muss es nur noch aufschreiben. Und sie hat mir dann auf Band sehr viel gesprochen, auf Rumänisch. Und ich habe es dann tatsächlich hörend per Babelfisch aufgeschrieben auf Deutsch. Und dazu ein deutsches Leben mit Parallelgesetz, weil ich dachte, die Roma müssen sich nicht ausziehen vor den Nicht-Roma, sondern alle müssen sich voreinander ausziehen. Das ist eine Chance.
Und sich dann kennenlernen.
Genau.
Es gibt noch ein zweites Buch von Ihnen, das ist 3 Jahre früher erschienen, 2015, eine Dokumentation. Und glaube ich, das ist wahrscheinlich entstanden aus Ihrer Arbeit als Kulturmittlerin. Meine 7000 Nachbarn heißt es, schreckend erregend, fürchterliche Erlebnisse von einigen der 7000 Roma in Berlin. Da haben sie Interviews geführt und sie erzählen vom Teufelskreis aus Arbeits- und Wohnungslosigkeit, aus Fremdheit und Vorurteilen und Diskriminierung. Und da steht auch drin, dass sie als Kulturmittlerin und als Dolmetscherin arbeiten für Roma, die hier ankommen in Berlin.
Ja, richtig, genau. Also es gibt ja seit 2012 einen Zustrom sozusagen von rumänischen Leuten, die in Rumänien sich keine Zukunftschancen mehr ausmalen können, geschweige denn welche haben und in Berlin ihr Auskommen suchen. Und bei dem Weg in eine bessere Zukunft in Berlin, in Deutschland, sind sie konfrontiert mit so vielen Problemen, die auch sich in einer unglaublichen Formularflut dann zum Ausdruck bringen und damit kommen sie dann in unser Büro zum Übersetzen und zum Ausfüllen und so weiter und dann kann man natürlich auch weitergehen zum Jugendamt, zum Jobcenter, zu den einzelnen Behörden und irgendwie schauen, wie man sie da irgendwie führen kann ein bisschen.
Sie sind 73 in Paderborn geboren und Sie haben studiert in Köln, Berlin und Bukarest. Sie waren Dramaturgin am Schauspielhaus Chemnitz und sind nun eben Autorin und Übersetzerin. Sie sind, wie wir eben gehört haben, auch Kulturmittlerin für Neuankömmlinge aus Rumänien. Was hat Sie denn an dem Rumänischen so gereizt, dass Sie die Sprache auch studiert haben?
Rumänisch klingt sehr komisch, wenn man es zum ersten Mal hört, ohne
nein,
dass man es...
Nein? Nein, es klingt sehr italienisch zunächst mal. Ja? Da denkt man, huch, eine merkwürdige Form.
Aber auch irgendwie komisch, weil es so Töne hat, die einem irgendwie fremd sind. Ja, oa, diese Diphthonge irgendwie so sehr merkwürdig oder au, oder weil ja sehr viel vom Türkischen und vom Griechischen und vom Armenischen und vom, weiß der Himmel, Dakischen mit einfließen, ja. Das hat mich aber nicht gereizt. Gereizt hat mich eigentlich, haben mich Kommilitonen der Philosophie, die gesagt haben, wir sind aus Rumänien und niemand kennt rumänische Lyrik. Und das ist so furchtbar traurig. Und haben dann immer Gedichte rezitiert und auf Rumänisch. Und ich dachte, verstehe kein Wort. Also musste ich Übersetzerin werden dann.
Sie wollten verstehen.
Ja, genau.
Aus dem Rumänischen erscheinen auf Deutsch nicht so furchtbar viele Bücher. Das hat sich ein bisschen geändert im letzten Jahr, als Rumänien Gastland war auf der Leipziger Buchmesse. Und viele dieser Bücher, dieser wenigen Bücher meistens, wurden und werden übersetzt von Rumäniendeutschen, etwa von Ernest Wiechner allen voran, den man vielleicht kennt als Übersetzer von Mircea Cătărescu. Haben Rumäniendeutsche einen spezifischen oder anderen Tonfall als Sie zum Beispiel?
Ganz sicher. Also sie haben ja, also erstens ist es auch ein bisschen anderes, eine andere Generation, ja. Und natürlich andere Mütter und Väter, die mit ihnen gesprochen haben auf Deutsch. Ich finde, meine Kollegen haben ein wunderschönes Deutsch, ja. Ein ganz anderes Deutsch als ich. Meins ist aus dem Alltag. Ich glaube, dass es sich darin unterscheidet, dass mein Deutsch aus Deutschland, aus diesem Land hier kommt oder aus diesem Teil oder wenigstens aus Westfalen und damit bestimmte andere Klangfrequenzen hat als das Siebenbürger Deutsch.
In Amalinka gibt es in ihrem Buch, in ihrem Roman, den Sie zusammen mit Silva Christina Stan geschrieben haben, Amalinka, gibt es gleich zu Anfang eine Passage über das literarische Übersetzen und da heißt es, Übersetzen sei wie Seiltanzen. Seiltänzer stillen ihr fern und gleichzeitiges Heimweh mit einem wackeligen Spaziergang, heißt es. Ich auch. Das Seil, der Übersetzer, ist gespannt zwischen der todsicheren Annahme von Verschiedenheit und der wortweise erhofften Möglichkeit, die Verschiedenheit aufzulösen. Das Gleichgewicht hält der Übersetzer mit dem Regenschirm der Intuition. Wie kamen Sie denn zum Seiltanzen nach dem Studium? Haben Sie sich gesagt, nein, ich gehe nicht in die Schule, nein, ich mache nicht?
Ich will übersetzen. Das war mein Wunsch, ja, und das hatte ich als Schülerin schon versucht oder auch im Studium teilweise aus ganz anderen Sprachen und wusste, dass die Gesten, die man jedenfalls im Kopf beim Übersetzen macht, dass die mir gefallen. So wie man auch zum Beispiel Instrumente aussucht nach den Bewegungen, die man machen muss, um daraus Töne zu fabrizieren. Und dieses Balancieren und den Spaß, den es auch hat und das Artistische und das auch teilweise Halsbrecherische, weil Übersetzen ja eigentlich unmöglich ist, ja, und nur was so mit einer damit zu tun hat, dass man provokanterweise in anderen Menschen eine Sehnsucht weckt nach dem Originaltext eigentlich. Das hat mir immer schon gefallen.
Und dann stellten sich, als Sie gedacht haben, jetzt fange ich an mit der rumänischen Lyrik, von der es so gut wie nichts gab auf Deutsch, wie Ihre Freunde meinten, dann stellten sich nach und nach die großen Namen ein, die Sie übersetzt haben, also Mircea Cătărescu, Noa, Yoga, Stefan Agopian, der ziemlich durchgeknallt ist, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich auch gelesen im letzten Jahr. Oder Ion Luca Caracciale, der als unübersetzbar galt, bis dann Sie kamen. Und nun Gabriele Adamisteanu. Die stellten sich einfach ein?
Nee, die standen in meinem Regal, in der Reihenfolge. Nein, letztes Jahr war Rumänien Gastland und ich wusste, an mich werden sehr viele Aufträge herangetragen. Ja, ich bin eine relativ junge Frau. Die Verlage vertrauen eher den älteren Männern, das ist auf jeden Fall klar. Und deswegen dachte ich, ergreife jetzt die Chance und übersetze alles, was ich jemals übersetzen wollte. Und das sind diese tollen Leute, Yuka Karajale und Agopian gewesen. Und darum alle das schnell, weil ich dachte, danach wird wahrscheinlich nichts mehr kommen.
Eva Rothwemmer, ich habe auf der Messe Glück gehabt und eine der Herausgeberinnen der Zeitschrift Wespennest gesprochen, Andrea Zederbauer. Und sie hatte nachgesehen und hat mir dann verraten, wann denn zum ersten Mal ein Auszug aus dem Verlorenen Morgen, dem für ihre Übersetzung prämierten Roman, im Wespennest erschienen ist. Und das war im Jahre 2004. Das Buch kam dann im Jahr 2018 im Herbst heraus. 14 Jahre liegen zwischen diesen beiden Veröffentlichungen. Was ist da passiert?
Währenddessen, oh je, das ist auch Schmerz, wenn man sich das so vor Augen hält. 14 Jahre ist Frau Adamisteanu mit ihrem Täschchen und den Büchern von Verlag zu Verlag gegangen. Sie hat gesagt, wir haben uns ja jetzt auch unterhalten bei der Buchmesse, sie sagt, ja, ich habe tatsächlich 14, also wahrscheinlich eins pro Jahr, 14 Absagen von Verlagen auf meinem Schreibtisch liegen. Die wollten dieses Buch nicht. Es gab irgendwie keinen Mut, Interesse vielleicht schon, aber keinen Mut, das zu veröffentlichen.
Und dann war es sicherlich auch der Gastlandauftritt, der befördert hat, das Interesse der anderen Bibliothek, in der der Roman erschienen ist, ihn endlich dann doch zu verlegen.
Das war tatsächlich jetzt auch das Verdienst von Jan Konefke, der sich als Autor und trotzdem gleichzeitig als deutscher Autor und sehr gut in der Literaturszene in Rumänien sich auskennender Mensch für das Buch stark gemacht hat. Und ich glaube, er war es auch, der das dann durchgekämpft hat mit einem flammenden Gutachten, wie Herr Düring sagte, vom Verlag.
Ja, da hat mir auch Jan Konefke von erzählt, dass er sich da eingesetzt hat und flammende Gutachten. Das machen Sie auch wahrscheinlich mit Titeln, die Ihnen sehr gut gefallen und sagen dann zu einem Verleger, zu einer Verlegerin, wollen Sie nicht.
Ja, wollen Sie nicht. Flammende Gutachten, ja, das machen wir alle immer wieder. Aber im Endeffekt zählt, ist es verkaufbar und welche Kriterien da angelegt werden, das steht irgendwo in den Wolken, weiß ich nicht.
Wie sind Sie denn persönlich auf den verlorenen Morgen gestoßen?
Als Studentin. Ich habe den Roman als Lehrinhalt kennengelernt. Ist ja ein Klassiker.
Und 83 erschienen.
Genau, und dann habe ich irgendwann einen Lexikonartikel über das Buch geschrieben und es dann ganz gelesen. Da konnte ich auch noch nicht so gut Rumänisch und dachte schon, oh, das ist aber wirklich ein großes Buch, also ein richtiges Werk.
Und dann tauchte das Buch wieder auf, nachdem es längere Zeit weg war, oder hat es Sie dauernd begleitet und sind Sie auch mit dem Buch herumgelaufen?
Ich bin mit dem Buch, glaube ich, auch ein bisschen herumgelaufen, aber sporadisch. Und Gabriela hat ja auch schon andere Bücher veröffentlicht auf Deutsch, also zwei, aber auch erst kürzlich, übersetzt von Georg Escht. Und ich dachte, okay, das ist jetzt seine Autorin. Und dann hat es sich zufällig ergeben, dass er aber beschäftigt war jetzt und es aber eilig war, dieses Buch herauszubringen anscheinend in der Planung des Verlags. Und dann hat man irgendwie mich gefragt. Und Gabriela und ich haben uns dann auch zufällig kennengelernt und immer über dieses Buch geredet, weil wir beide Fans von Vika sind, einer der Figuren in dem Buch.
Vika Delka, ja. Das ist eine sehr spannende Dame. Die beiden Bücher, die Sie erwähnt haben, das sind Der gleiche Weg an jedem Tag und Die Begegnung. Das erste bei Schöffling, das zweite dann bei Visa. Und Der verlorene Morgen mit Vika im Mittelpunkt hat vier Teile auf, ich glaube, etwa 500 Seiten und einen Epilog. Erzählt von Rumänien im 20. Jahrhundert, muss man sagen. Erst in den 80er Jahren, 1980 heißt es auch, vor den Kapiteln stehen Jahreszahlen. Und dann gibt es eine große Rückblende in die Jahre 14 und 16, also vor und im Ersten Weltkrieg und der Frage, wo soll denn Rumänien, das große Rumänien damals teilnehmen im Krieg, auf welcher Seite, um sich eventuell noch weiter zu vergrößern und keinesfalls unterzugehen. Diese Vika Delka, die ist schon eine ziemlich eigene Person. Warum hat die Ihnen so gut gefallen?
Sie hat mir und der Autorin gemeinsam manchmal in Augenblicken gefallen, in denen wir beide auch an Tischen saßen und ähnlich wie Vika Delka über die Tagesereignisse und die Politik geschimpft haben miteinander und sehr viel gelacht haben und sehr erbost waren und so weiter. Das ist so, also wir haben zusammen diesen Ton schon gefunden, bevor wir überhaupt an dem Buch gemeinsam gearbeitet haben.
Die Jury spricht von Ätzen und Giften, ein charmantes Ätzen und Giften dieser verarmten Schneiderin, die im Jahr 1980 durch Bukarest zieht, um ihre Armut zu lindern und zwei Verwandte ihrer ehemaligen Arbeitgeberin aufsucht, um den ihr versprochenen Anteil an der Rente zu bekommen, also eine Aufbesserung ihrer eigenen Rente. Zu Hause liegt ein Faulpelz, heißt es, im Bett und ist auch krank, sehr krank. Sie ist verbittert, sie lästert über wirklich alles und jedes. Und dann gibt es aber die Rückblenden auf dieses großbürgerliche Rumänien, Bukarest damals, das sich mit Paris verglichen hat, als Paris des Ostens galt. Da spricht man übrigens Französisch und sehr gewähltes Rumänisch, während Vika also wirklich Straßenparlando spricht auf verschiedensten Ebenen, auch übrigens in verschiedensten Erzählperspektiven. Also es gibt Gedankenrede, es gibt inneren Monolog, es gibt einen allwissenden Erzähler, es gibt Ich-Erzählungen, es wird da alles durchprobiert, so eine richtige Leistungsschau der Erzählperspektiven. Vielleicht hören wir ganz einfach einen Teil, einen Auszug, den Sie auch ausgewählt haben. Und zwar den Teil, in dem Vika Delka zu der Tochter von ihrer ehemaligen Arbeitgeberin, Madame Ioanniou, aufgebrochen ist und über die beiden, über ihren Mann nämlich und über diese Tochter Ivona redet. Also Ivona Scarlett heißt die Tochter. Der Mann Niki hat offenbar eine andere Auffassung vom Eheleben, als es Vika für statthaft und sittlich geboten hält. Er habe eine Geliebte, heißt es. Und die Geliebte natürlich heißt bei ihr sehr deutlich anders.
Aber bei einem wie dem, auf den man sich überhaupt nicht verlassen kann. Bei einem wie dem könnte es sein, dass er abhaut und weg ist er. Haha, soll er doch abhauen. Seine Nutte wird sich bestimmt keinen alten Zausel halten wollen, nur wegen seiner Rente. Die ist ja nicht blöd, diese Hure. Ihr wartet ja nicht umsonst, belauert ihn ja nicht umsonst wie eine Spinne seit 10, 15 Jahren. Nicht den Zausel belauert sie. Sie lauert auf das Haus der Alten, auf das Silber, die Teppiche und das Geld von der Bank. Seit 10, 15 Jahren, wie viel das sein wird, seit diese Hündin ihn belagert. Wirklich schlau, diese Weiber, hängen wie die Kletten an einem. Ivona wird ja nicht ewig leben, sie wird ja nicht alle überleben. Wie Madame Joanneau, die hatte 10 Leben wie eine Katze. Aber am Ende ist sie doch gestorben. Und Ivona, die ist so verrückt und vergiftet, immer mit der Zigarette im Mund und mit ihren Cafés. Und ganz bei Trost war die noch nie. Ivona wird es nicht so lang machen. Man sieht doch, wie die ist, dass sie sich hinterm Vorhang versteckt hält. Und dann wie eine Irre auftaucht mit dem Käppi auf dem Kopf und mit diesem mottenzerfressenen Fuchs um. Und nein, nein, sie muss ins Zentrum. Soll sie doch. Und dann hat sie das große Jammern gekriegt, als sie auf die Uhr guckte. Aber von mir aus kann ihr der Arsch auf Grundeis gehen, wenn man sich nicht in den Griff kriegt, wenn einen der Hafer sticht. Haha, seit wie lang wohl dieser widerliche Niki nur noch dem Namen nach ihr Mann ist. Und es gibt eben so schamlose Weiber, die sind wie die Stuten, die brauchen einen Mann, um sich in den Griff zu kriegen. Meiner Meinung nach ist's nicht schade um das. Ich hab Danke, lieber Gott, gesagt, als ich das los war. Aber mein Mann, der hätte es sogar noch vor ein paar Jahren gemacht. Schämst du dich gar nicht, habe ich gesagt. Schämst du dich nicht, ein alter Mann in deinem Alter? Und ich habe Danke, lieber Gott, gesagt, als es aufhörte. Aber der von Ivona, sollen ihm doch seine Eier abschrumpeln. Der ist imstande und vertut seine Zeit und bespringt die Weiber und verpulvert das Geld. Dem kannst du das Geld mit vollen Händen rausgeben und er kriegt es beim Poker klein und beim Feiern und mit den Nutten. Und diese irre Ivona weiß schon nicht mehr, wie sie ihm noch mehr Honig ums Maul schmieren soll, wie die jetzt schon wieder säuselt. Ach, säusele du nur, der ist trotzdem unterm Pantoffel von dieser Hure. Diese Hure ist dein Feldwebel. Und aus der Geschichte kommt dieser widerliche Niki auch nicht mehr raus. Verflixte Bäuerin, die weiß, wie sie ihn hält.
Das war Vika Delka, der der Magen wehtut vor Hunger, die dann in die Küche geht, die dort aber nichts vorfindet, bis auf ein altes Stück Käse, sehr hart, und darauf herumbaut. Und dann wird sie wieder aufgesucht, verfolgt von Ivona, die eben selbst blank ist und sie deswegen hinhalten muss mit dem Anteil an der Rente. Warum haben Sie, Eva Roth-Wemmel, diese Stelle ausgewählt?
Weil wir an dieser Stelle Vika gut hören können, ja, wie sie die Dinge sehr scharf sieht und wie sie spricht, wie sie wertet sofort und zwar ganz klar, ohne an irgendetwas zu zweifeln, dass das vielleicht anders sein könnte. Und natürlich auch, um zu sehen, wie Gabriela Adamestano sie sprachlich zeichnet, ja, mit ihrem besonderen Trick, diese Sprache sichtbar zu machen oder lesbar zu machen.
Ja, unter anderem durch Wiederholungen. Es gibt so Schleifen, die dann immer wieder auftauchen, etwa diese Dank an Gott dafür, dass nun endlich die sexuelle, erotische Phase ihres Lebens vorbei ist und die Männer sie nicht mehr bedrängen und die eigene Mann auch nicht. Also Wiederholungen auf der einen Seite, dann diese fast bösartige Verdächtigung aller anderen Menschen mit niederen Motiven. Das ist auch so eine Folge dieser kleinbürgerlichen Lebenssituation und der Verarmung, glaube ich.
Ja, also ich finde bei Vika besonders toll, dass sie eine sehr intelligente Frau ist und einen hohen Grad an Analysefähigkeit hat. Ja? Und jetzt analysiert sie jetzt gerade Ivonas Mann, aber gleichzeitig analysiert sie ja auch irgendwie Machtverhältnisse und auch Machtverhältnisse in der Ehe. Und später gibt es dann eine Stelle, wo sie sehr rührend beschreibt, wie immer die Tränen kamen, wenn sie ihren Mann nach Hause kommen sah von der Arbeit, wie er ganz krank war von den Chemikalien in der Fabrik und ihr jeden Heller auszahlte. Und auch dagegen setzt sie jetzt diesen Niki ab, ja, und versucht so, sich zu verorten, mit einem Knurren im Magen immer gleichzeitig.
Ja, das ist auch ein ganz starker Frauenroman, muss man sagen. Also die Frauen haben auf jeden Fall sehr genaue Ansichten vom Verhalten der Männer und die kommen nicht gut dabei weg, muss man sagen. Auffällig, dass da in der Regel auch Frauen reden und handeln.
Ja, ich meine, es ist eine Autorin natürlich auch, die geschrieben hat, ja. Die Männer oder den einen Mann, der auch sehr breit zu Wort kommt, eher schreiben lässt als reden. Das stimmt schon, ja. Wobei ich finde, es gibt auch schon auch schöne oder gute Männerfiguren da. Also den Neffen von Vika am Ende zum Beispiel oder
Titi gibt es zum Beispiel.
Titi gibt es noch, ja.
Das ist nun kein so schönes Exemplar. Lassen Sie mich vorher noch fragen nach einzelnen Worten. Das fällt auf, dass es sehr ungewöhnliche Worte in dem Roman gibt. Etwa angemuddelt, angeschäuselt, schäpseln. Wie haben Sie das erfunden?
Die habe ich gefunden, tatsächlich. Das sind Fundstücke. Und auch diese ganze Sprache der Wieker, das kann man, glaube ich, gar nicht synthetisch herstellen. Auch die Autorin hat es nicht synthetisch hergestellt. Ja, sie hat tatsächlich diese Sprache gehört. Sie hat bis jetzt niemandem verraten, wer genau ihr das gesagt hat. Das soll auch weiter geheim bleiben. Aber das ist mir genauso passiert wie ihr, dass ich Kontakt hatte mit Menschen, die so reden. Und das ist ein Schatz, den ich da gehoben habe für das Buch.
Allerdings, ja.
Also viele glauben tatsächlich, dass diese Wörter gar nicht existieren und dass ich die mit der irgendwie ausgedacht habe oder so erfunden habe. Aber das musste ich nicht machen. Es gibt Menschen, die sprechen das so.
Und dann haben Sie hinterher nachgeschlagen, um zu sehen, ob es die Wörter überhaupt gibt und wissen jetzt, es gibt sie. Sie sind nur versunken, sie sind vergessen.
Nein, nein, ich habe diese Wörter so gehört. Also es gibt Menschen und vor allem Frauen in meinem Leben, die gesagt haben, Mensch, da hat die sich wieder angeschäuselt. Und ja,
Gut, ich dachte, es gibt so kleine Gruppen, die offenbar dann so reden, aber...
Nein, ich glaube, die kleine Gruppe ist aus der Welt der Literatur so weit entfernt, aber wenn man auf dem Dorf aufwächst oder in Berlin-Tempelhof seinen Nachbarinnen zuhört. Ich habe auch eine Wieker als Nachbarin und also die ist nicht ganz so intelligent, aber sie spricht eine ähnliche Sprache. Und das ist ja, es gibt in dem Buch auch noch andere Frauen, die dieser Klasse angehören oder auf irgendeine Art und Weise schäbig sind, aber die haben wieder ganz andere Nuancen, bei denen hat Gabriela dann die Intelligenz rausgenommen, ja? Und da, die sagen dann Wörter, die Vika nie sagen würde. Obwohl man denkt, sie spricht alle Wörter aus, aber das stimmt nicht.
Macht das Schwierigkeiten, diese verschiedenen Tonlagen auch zu finden, zusammen noch mit der Tatsache, dass immer wieder auch die Erzählperspektive wechselt, dass es mal eine Ich-Erzählung ist, mal ein innerer Monolog, mal ein allwissender Erzähler. Macht das Schwierigkeiten, das beides zusammenzubringen und dann auch noch einen Ton zu finden, der, wie wir eben gehört haben, ja, sehr mündlich klingt und sehr natürlich klingt.
Die Tonlagen zu treffen ist für mich weniger schwierig gewesen als die formalen Perspektivwechsel, die ja wirklich irre sind in diesem Buch. Ja? Also es gibt ja sogar jemanden, der in Du-Perspektive sich selbst reflektiert zum Beispiel. Oder es gibt dann auch dauernd Sprünge. Auch Wieker spricht manchmal mit Ich und manchmal mitten in ihrem Sermon taucht auf. Darüber machte sie sich keine Gedanken. Das war ihr egal. Genau. Da steht man plötzlich so da und im Moment denkt, was heißt jetzt hier sie?
Ja, und wer kommentiert.
Ja, genau. Ja, aber es ist auch irgendwie toll. Es ist irgendwie verrückt, was sie da gemacht hat. Ja.
Wir haben eine Stelle, Sie haben eine Stelle ausgewählt, in der tatsächlich jemand über sich selbst nachdenkt und sich selbst als du anredet. Das ist Titi. Das ist ein junger Mann, ein Aufstrebender, der 1914 und 16, also in der Rückblende sozusagen dieses Romans, gefördert wird von Professor Mironesso und mit dessen Frau eine Liebelei beginnt.
Ein unbekannter Vogelruf nimmt dir plötzlich diese unangenehme Erinnerung. Er hebt sie auf, genauso grundlos und blitzartig, wie sie gekommen ist. Du hast dich zu drei Vierteln umgedreht und betrachtest amüsiert den gelbkehligen Vogel mit dem schwarzen langen Schwanz, der unter dem jungen Birnbaum durchs Laub hüpft. Hat er gepfiffen oder der Kater, dessen angespannter Körper hinter dem Weißdorn zu erkennen ist? Die Sonne tupft einen blendenden Lichtpunkt auf sein Fell, das nun nicht mehr gefleckt aussieht. Im Licht haben sich auch die Streifen aufgelöst. Er schimmert wie dunkler Sand, kostbar und lebendig. Oh, warum sitzt du jetzt nicht entspannt auf einer Bank an der Chaussee, lauschst dem Zwitschern der Vögel, versuchst einen kindlichen Blick durch die Scheibe eines Coupés zu erhaschen, das eilig vorbeirollt, und wartest in Ruhe darauf, dass die Stunde naht, in der die Gäste kommen? Voulez-vous nous faire l'honneur? Was kann einfacher sein, als dich zur 12. Stunde ins Abseits zu retten? Hat der Mensch nicht aus diesem Grund den Verstand verliehen bekommen? Es hat sicher keinen Zweck, ein zweites Mal zu klingeln. Denk nicht länger darüber nach und geh die drei Eingangsstufen hinab. Jetzt zur Auffahrt. Der Vogel hüpft durchs Gras, mal hierhin, mal dorthin, mechanisch wie ein aufgezogenes Spielzeug. Und der Kopf des Katers bewegt sich mit, dort hinter dem Weißdornbusch. jedem Tierchen sein Pläsierchen. Der Kies knirscht unter seinen Sohlen, aber sieh an, wie wenig es dich jetzt noch interessiert, warum sie wohl gesagt hat, komm doch heute früher. Du hast nur noch ein paar Schritte bis zum Tor, doch plötzlich zuckt dir ein unangenehmer Gedanke durch den Kopf. Was wäre, wenn der Junge, der erst jetzt dazu kommt, zu öffnen, ihn weggehen sehe? Wie sollte er sich dann in 2 Stunden rechtfertigen, wenn er nicht zusammen mit den anderen Gästen einträfe? Wäre es dann gut, eine Anspielung auf dieses zu frühe Kommen zu machen? Wäre es ratsamer, darüber hinwegzugehen? Ach, so eine Verrücktheit von dir zu verlangen, früher hierher zu kommen. Von dir aus fühlst du dich schon oft schuldig, ohne zu wissen warum, fühlst dich verfolgt für eine nicht einmal dir selbst bekannte Schuld. Besser dreh noch mal den Kopf und vergewissere dich aufmerksam, dass niemand da ist, dort im Türrahmen oder am Fenster oder im Garten. Vous voilà enfin, mais c'était à prévoir que vous seriez en retard. Du hast dich umgedreht, damit du nichts übersiehst, um alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Hättest du dich nicht umgesehen, würdest du dich jetzt auch nicht mürrisch und höflich vor der zauberhaften Frau Mironescu verbeugen, die sich dir mit dem Rosenkorb nähert. Der alte Strohhut, der ihr nachlässig am Rücken hängt, an einer Samtschleife, die ihren weißen, fülligen Hals schnürt, die Schultern blitzen entblößt aus der Gärtnerinnenbluse, oh Diable! Sie glaubt sich wieder bei einem Bal Paré und dieses konspirative Lächeln. Nichts ärgert dich mehr auf der Welt als sinnlose Unvorsichtigkeiten. Es gibt schließlich rationale Lösungen für alles.
Ich habe ja so ein bisschen klebriges Gefühl bei dem Monolog.
Soll auch so sein, ja.
Warum gibt er in die Du-Anrede von sich selbst? Das ist sehr trickreich, passiert nicht oft. Aber über sich selbst so nachzudenken und dann mit diesem Vogel mittendrin, wo man denkt.
Titti Jalomiziano ist jemand, der aus ganz einfachen Verhältnissen kommt und sich aber in die Salons geschlichen hat, ja, und jetzt auch sich weiß, besser zu kleiden und versucht irgendwie diesen Porzellanfiguren, die da auch stehen, ein bisschen näher zu kommen, ästhetisch. Und das macht Gabriella ganz toll, sprachlich, finde ich. Also sie hat so diese Kitsch-Anwandlungen, die er dann hat, indem er auch diese Frau so beschreibt mit den blitzenden Schultern und oder das Licht auf dem Fell des Katers, sehr schöne, schiefe, furchtbare Bilder. Der Kater frisst nämlich dann den Vogel auch noch. Und der sehr narzisstisch sich selbst immer betrachtet und versucht, sich selbst in ein Licht zu rücken, das ihn anders zeigt, als er ist. Also der wird dann, diese Figur geht durch bis in die 80er Jahre dann, ist immer ein Profiteur, egal wer gerade regiert und wo gerade die Kriege geführt werden. Er schafft das immer und ist auch immer ein Gewinner. Es gibt kein wirkliches Ich. Also sehr schön war auch, wenn der Schauspieler seine Stimme ein bisschen weniger geerdet hat und ein bisschen hoch in die Kopfstimme ging, dann ist genau das. Es gibt keinen Kern von dieser Figur.
Ja, deswegen kann er auch nicht als Ich erzählen. Mhm. Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Sie für den Roman von Gabriella Adamisch-Theanu einen neuen Ton finden, je nach den veränderten Erzählperspektiven, den Personen, die reden, von denen geredet wird oder in deren Kopf es redet. Wie ist das denn, wenn Sie andere Bücher vor sich nehmen? Wie finden Sie für andere Bücher, etwa für den Stefan Agopian, wie finden Sie diesen überdrehten, komischen Ton?
Also das ist das, was mit dem Regenschirm der Intuition auch gemeint ist. Ja, wie findet man den Ton? Das ist bei Gedichten noch krasser spürbar, also als Übersetzer. Es gibt diesen Text und man versteht erstmal die Hälfte vielleicht, was das jetzt so bedeuten soll, dann analysiert man den Text. Aber der Ton, wo ist der Ton? Und manchmal steht man vor dem Gedicht und übersetzt schon mal, man hat es schon ganz übersetzt und denkt, ich habe den Ton immer noch nicht gefunden. Das ist richtig wie ein Schalter, der sich umlegt. So wie wenn man sich in vielleicht jemanden verliebt oder so, ja, irgendwie was macht so Peng und dann ist es da. Und auf diesen Moment muss man irgendwie warten. Manche Autoren machen es einem schwer und manche machen es einem leicht. Vor allen Dingen gute Autoren machen es einem leicht. Deswegen war es bei diesem Roman auch nicht so schwer, den Ton zu finden, weil der sehr klar konturiert ist bei jeder Figur, obwohl sie auch noch so eine junge Autorin war damals.
Ja, Anfang 40. Mhm. Eva Roth-Wemme, das war ein wunderbares Schlusswort zum Übersetzen, zu Ihrem Übersetzen. Noch einmal den Glückwunsch für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung für die Übersetzung von dem Roman Gabriella Adamisch-Theanus Verlorener Morgen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch. Danke.